der Super 8 Filme.
Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flimmerkino, der Podcast. Mit mir zusammen die heutige Folge macht der Thorsten. Ich grüße dich.
Hallo Lödi, hallo ihr da draußen. Ich bin gespannt, was das jetzt wird.
Ja, das sind wir alle. Das sind wir vor jedem Podcast. Wir wissen nie, was rauskommt am Ende des Tages. Heute haben wir uns überlegt, wir machen mal wieder eine Katalogbesprechung, die ich sehr interessant finde, weil ich glaube, dass das ein oder andere an Gegensätzen, also von unserem Geschmack her, eventuell da drin auftauchen wird in diesem Katalog. Die Rede ist vom UFA-Gesamtkatalog 1975, 1976, so wunderschön betitelt mit demnächst in ihrem Theater.
Ne? Ja.
Ja.
Du hast es alles so schön gesagt und formuliert. Ich glaube, das wird jetzt mal ein Podcast werden, wo im Gegensatz zu sonst ich ganz wenig erzähle und du ganz, ganz viel erzählst, weil du wahrscheinlich die Filme in dem Katalog besser kennst. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir den Katalog angeguckt und ich habe wahrscheinlich 80 oder 90% dieser Filme nie gesehen und nie was von denen gehört. Aber das macht die Sache für mich umso interessanter.
Ja, ja, das ist richtig. Es war ja ein relativ früher Katalog, also 75, 76, das waren ja so, ich sag jetzt mal, die Anfänge, wo es so eigentlich richtig losging mit Filmveröffentlichungen auf Super 8, wo man so auf den Geschmack kam, was die Hersteller angeht. Und von daher sind da natürlich schon ein paar Filme bei, die sicherlich auch einen gewissen Trash-Faktor haben. Ihr kennt den Weg dahin, liebe Zuhörer. Und zwar geht ihr auf super8rezensionen.de und dann sucht ihr in den Nostalgiesachen nach den UFA-Katalogen und da findet ihr dann auch den von 1975, 76. Ich packe den Link aber natürlich auch hier in die Podcast-Beschreibung unten rein. Und da könnt ihr dann mit einem Klick direkt drauf kommen, dann könnt ihr euch den Umweg sparen. So können wir das auf jeden Fall machen. Das Design ist ja relativ schlicht gehalten in dem Fall. Ich meine, da haben wir ja schon schönere Bucheinbände, sage ich mal, gesehen, ne?
Ja, bei mir ist das Design so ins Auge gesprungen, als ich die Kataloge so durchgescrollt habe, weil es sieht ja original so aus wie eine Hülle von einem Super 8 Film, 120 Meter von der UFA, die zu der Zeit erschienen sind.
Ja, das ist richtig.
Und irgendwie spricht es schon an. Also ich find's jetzt nicht doof oder so. Also es ist schon,
nein, doof
schon
nicht,
nett gemacht.
Aber relativ schlicht. Es steht halt in großen Lettern
schlicht,
drauf,
ja.
Demnächst in ihrem Theater. Es funkeln ein paar Sterne und das war's. Aber klar, das springt natürlich ins Auge. Ja. Dann sehen wir auf den Seiten ein paar schriftliche Sachen. Da werden wir erstmal so ein bisschen eingeführt, hätte ich fast gesagt, ins Thema Super 8. Wird natürlich die UFA wirbt für sich und was sie so für tolle Filme haben und wie gut die Super 8 Qualität ist. Und hier steht zum Beispiel, damit sie keine billigen Schachteln aus Pappe oder Kunststoff sammeln müssen, gibt es die praktischen wertvollen Buchkassetten von der UFA ATB für ihre Super 8 Bibliothek. Sieht aus wie eine schöne Buchsammlung. Das stimmt.
Aber die waren doch auch aus Kunststoff, oder?
Ja, aber ich glaube, in dem Fall hat man eher so diese Hartplastik-Dinger gemeint, weißt du, so als diese Kunststoff, diese Archivkassetten,
so,
die man kaufen konnte.
Ach so, ja.
Habe ich so das Gefühl, dass die eher damit, dass das damit gemeint haben. Von daher, ja.
Ich glaube, Sammler nennen diese Dinger Glasboxen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe das schon mal, den Begriff, den habe ich schon mal aufgeschnappt.
Ja, das
irgendwo
stimmt.
Bei eBay oder
das,
so.
Das waren diese frühen Dinger, ja, die tatsächlich, die so ein bisschen aussahen wie Kassettenboxen, nur halt größer, ne, damit der Film reinpasste, ja. Dann haben wir es so ein bisschen aufgeteilt hier in einzelne Genre. Also Krimi, Abenteuer, Lustspiel, Unterhaltung, Oldies, Klassiker, Western und so weiter. Da kommen wir jetzt der Reihe nach.
Ich sehe, du bist schon auf der nächsten Seite.
Ich bin schon auf der nächsten Seite, ja. Der Katalog hat ja mindestens 47 Seiten. Wir wollen ja nicht 47 Stunden hier.
Ach nee, nein, das ist richtig.
48 Seiten steht hier sogar, ja.
Wir werden ja sicherlich auch nicht die Filme im Einzelnen komplett besprechen. Aber nochmal zu dem zu der ersten Seite. Mhm. Da steht ja, was verlangen anspruchsvolle Tonfilmfreunde vom idealen Super 8 Tonfilmprogramm? Mhm. Welche Titel sind gefragt? Wie lang sollen die Filme sein? Wollen sie Colorfilme oder Schwarz-Weiß und so weiter und so weiter? Aber das stimmt. Also die Kundenbindung war schon da, denn ich habe etliche Kopien von der UFA mit solchen Einlegern, wo also danach gefragt wurde. Man konnte so einen Regiestuhl gewinnen, mhm. irgendwie, wenn man daran teilgenommen hat und mhm. so weiter.
Ja.
Da war dann immer zum Ankreuzen, ja, was bevorzugen Sie? Ne? Und das fand ich damals schon, fand ich schon sehr interessant, weil das gab es von anderen Anbietern nicht.
Das ist wohl richtig. Ja, da hat die UFA quasi den Vorreiter gespielt und die waren ja auch, jetzt muss ich gerade nachdenken, eigentlich der einzige Hersteller auch am Anfang, die sowohl Farb- oder auch Schwarz-Weiß-Kopien angeboten haben. Ich meine ihn jetzt bitte nicht verwechseln mit Piccolo und Revue, weil da war es ganz oft, dass der gleiche Film auch nochmal in Schwarz-Weiß übernommen wurde, aber das waren zwei unterschiedliche Publisher, wie man heute sagt. Die UFA hat ja tatsächlich anfänglich dann auch später nicht mehr, aber am Anfang halt Beispiele wie zum Beispiel das Wirtshaus im Spessart gibt es in Schwarz-Weiß und in Farbe oder diverse, den Tod im roten Jaguar, Jerry Cotton. Das war ja eigentlich ein Farb-Jerry Cotton und den gab es aber auch in Schwarz-Weiß und solche Sachen. Also war natürlich auch eine Preisfrage immer wieder, weil letztendlich war es ein Unterschied, ob ich jetzt 150 D-Mark für eine Farbrolle bezahle oder ob ich 99 D-Mark für eine Schwarz-Weiß-Rolle bezahle. Da ist schon ein gewisser Preisunterschied. Und wenn man dann sagt, ja, da kann ich mit den Einschränkungen, dass keine Farbe drin ist, leben. Oder ich male die Bilder selber aus, kann man natürlich auch.
Ja, ist richtig.
Dauert ein bisschen.
Hier steht die Seite, auf der du gerade warst. Mhm. Da steht 48 Seiten für Sie, Doppelpunkt. Mhm. Also hat der Katalog 48 Seiten. Das war mir vorher auch nicht bewusst.
Ja,
und dann diese Logos, diese Filmsymbole, also um die Filme besser einordnen zu können, die haben mich damals schon verwirrt. Mhm. Also das sind ja so ganz merkwürdige Piktogramme.
Ja.
Ne?
Frühzeitliche Emojis.
Ja, sozusagen. Ne? Mhm. Also geil finde ich ja Erotik. Das ist ja der drittletzte von unten.
Ja, ich sehe ihn. Das ist ein sehr tolles Piktogrammchen, ja. Und es ist spannenderweise, warum wird Erotik in dem Fall mit C am Ende geschrieben? Das leuchtet mir nicht ein, aber das haben wir oft gemacht. Ne?
Ja, das ist so ein Ding aus den 70er Jahren, glaube ich. Und dann und darüber China-Thriller.
Ja.
Was ist das, so ein Schwert oder so? Ne?
Das ist ein Schwert, ja, genau. So in Anlehnung an verschiedene Sachen, die hatten, ja.
Ja. Naja, gut, schauen wir uns die Filme mal an.
Schauen wir uns die Filme an. Wir beginnen tatsächlich, weil als erster taucht auf, ein Mann greift zur Waffe. Telly Savalas in der Hauptrolle und man musste, falls man ihn nicht kannte, noch drunter schreiben, alias Theo Kojak. Ich kann dir zu dem Film tatsächlich erstmal gar nichts sagen, weil ich ihn nicht kenne. Ich kenne weder die komplett noch die Schnittfassung in irgendeiner Art und Weise, weil ich nie der große Telly Savalas-Fan war.
Ja, tatsächlich habe ich da diesen Ein Mann greift zur Waffe. Das waren ja ursprünglich, glaube ich, sogar vier Teile.
Nee, zwei.
Zwei waren das?
Zwei, ja. Der eine hieß Ein Mann greift zur Waffe und der Teil 2 heißt Die Superglatze.
Ah, ja, okay. Ja, auf jeden Fall diesen, der da abgebildet ist, wo er da irgendwie sich da eine Zigarre anzündet oder was weiß ich, den habe ich mal gehabt. Den hat mein Vater mal vom Trödelmarkt mitgebracht.
Okay.
Und ich hatte überhaupt keinen Interesse, den zu gucken und habe den dann mit zur nächsten Börse genommen und den da verkauft. Also ich habe den gehabt, aber nie geguckt. Gibt's auch. Ne? Soll auch mal vorkommen. Ja,
das kommt. Ich habe durchaus auch hier Filme, die ich irgendwie unbedingt mal haben wollte oder gekauft habe und die ich seitdem noch nicht geguckt habe. Das ist
halt
kommt halt vor. Aber wie gesagt, da kann ich leider nicht viel zu sagen.
Da kann ich auch gar nichts zu sagen, nein. Ja.
Weil ich war, wie gesagt, auch nie so, auch heute noch nicht. Ich bin kein großer Telly Savalas-Fan, auch wenn viele sagen, oh, wie toll er war. Ja, geht so.
Ja. So. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich kann mit 90% der Filme nichts anfangen. Deshalb bin ich froh, wenn du was dazu sagen kannst. Das Mädchen von Hongkong sagt mir auch überhaupt gar nichts, aber ich sehe Joachim Fuchsberger da auf dem Bild.
Das ist richtig, das ist richtig. Und es ist ein gar nicht so schlechter Film. Fuchsberger hatte ja so in den 60er, 70er Jahren nach seiner Wallace-Zeit auch ja so ein bisschen die Ambition, halt immer wieder als Ermittler, Agent oder sowas in der Art besetzt zu werden. Ja. Und das ist tatsächlich beim Mädchen von Hongkong ähnlich. Also da hat, ich lese es hier auch gerade, Herbert Reinecker hat das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Das Ganze spielt überraschenderweise in Hongkong. Da geht es um Drogen und Prostitution und solche Sachen. Also jetzt gar nicht mal so sehr weichgespült in dem Sinne, dass man sagen könnte, ach, das ist wieder so eine Krimi-Komödie mit Fuchsberger. Ja. Nein, gar nicht. Es ist durchaus ernst gemeinter Film mit einem durchaus ernsten Hintergrund. Und ich finde ihn, ich habe ihn hier stehen, als Farbdreiteiler mit super Farben tatsächlich noch. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Also das ist einer von den besseren Fuchsberger-Filmen. Manchmal. Ich bin jetzt nicht so der Fan von den späten Wallace-Filmen, die Fuchsberger in Italien gedreht hat. Die fand ich fürchterlich. Aber der gefällt mir tatsächlich.
Also auf den Bildern sehen die Farben ja schon fast aus wie Technicolor. Also der hat noch gute Farben, sagst du.
Ja, meiner hat tatsächlich ist Aqua, also definitiv, weil der leuchtet noch richtig.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt viele Kopien in der Form. Also das ist keine Seltenheit, dass der noch gute Farben hat. Von daher alles gut. Und ich kann den Film durchaus empfehlen. Also wer ihn mal irgendwie kriegen kann für günstig, der muss jetzt nicht mega teuer bezahlt werden, so gut ist er auch nicht. Aber wer ihn günstig kriegen kann, ruhig zuschlagen, wenn man auf so Krimi-Sachen steht.
Ja, gut zu wissen.
Gut zu wissen. Dann, nächste Seite. Ja. Mario Adorf
in
Der Mafia-Boss.
Genau.
Den habe ich vor 100 Jahren mal gesehen, glaube ich. Ich kann mich aber kaum dran erinnern. Auf Super 8 habe ich ihn nicht. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass irgendjemand mal das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass Adorf diesen Film drehen musste, weil er mit irgendwelchen italienischen Leuten irgendwelche Deals hatte. Das ist nur ein Gerücht und ich halte es für Quatsch, aber ich wollte das einfach mal anbringen. Wir sind ja auch ein Boulevard-Podcast hier, ne?
Okay, ja.
Keine Ahnung, kann ich dir wirklich nicht sagen, ob das stimmt oder ob da irgendwas dran ist. Also
ich sehe so ein bisschen nackte Haut auch da auf den Bildern. Und also ich kenne den Film auch nicht, habe den nie gesehen. Aber klingt ja ganz interessant, was da so steht.
Er hat ja tatsächlich eine Besetzung, wenn ich das hier noch so lese. Henry Silver kennt man eigentlich aus der Zeit. Woody Strode kennt man auch. Bilder kann ich jetzt keine posten. Der Film an sich soll relativ brutal sein. Also, dass man da sagt, okay, also für seine damaligen Verhältnisse wahrscheinlich. Wie du schon sagst, er hat auch freizügige Szenen. Ist ein Zweiteiler. Den gab es dann auch sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe. So beide Fassungen, die man sagt, die Farbfassungen sind heute alle rot. Weiß ich nicht, kann sein. Also das ist eher so eine Variante, wo ich sage, wenn ich mir den mal zulegen würde, dann wahrscheinlich eher in Schwarz-Weiß, damit ich mich nicht über die schlechten Farben ärgere.
Der nächste Film, der da ist, auch Die Engel essen Bohnen, da hätte ich mal eine Frage an dich, weil du bist ja schon Bud Spencer-Spezialist irgendwo so ein bisschen, ne? Ist doch richtig, dass der da mitspielt, ne?
Ja.
Ja, genau, ich sehe ihn nämlich jetzt, ach doch, da ist ein Rot, Bud Spencer, genau. War das so, dass der zu dieser Zeit noch gar nicht so bekannt war oder so? Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Das ist ja ein Western, ne, oder?
Nee, das ist eher ein Gangsterfilm. Der ist in den 20er Jahren so ein bisschen 20er, 30er Jahre angesiedelt. Und Bud Spencer spielt mit Giuliano Gemma zusammen tatsächlich, die arbeiten für einen Gangsterboss. Also da werden sie quasi reingezwungen und sollen dann halt die Geldeintreiber spielen, was natürlich nicht immer so funktioniert, weil anstatt Geld einzutreiben, bringen sie zu den armen Schuldnern eher noch was hin. Also das ist eine typische Bud Spencer-Manier.
Könnte man denn sagen, dass Giuliano Gemma praktisch das Pendant war später dann zu Terence Hill?
Er hat tatsächlich Terence Hill ersetzt, weil, soweit mir bekannt, sollte das eigentlich ein Spencer-Hill-Film werden, aber aus irgendeinem Grund war Terence Hill, glaube ich, nicht verfügbar. Und man hatte sich dann auf Giuliano Gemma geeinigt, der durchaus passt, muss ich sagen. Also es ist, es fühlt sich nicht irgendwie wie eine Kopie oder sowas an, dass man sagt, das ist eigentlich Terence Hill. Nee, finde ich gar nicht.
Gab es vorher auch schon Filme mit Terence Hill und Bud Spencer zusammen?
Ja, die haben wir schon ganz früh zusammen gespielt.
Okay.
so gesehen, auch wenn sie sich in diesem Film nicht über den Weg gelaufen sind, aber haben beide schon zusammen in Hannibal jeder eine kleine Rolle gehabt.
Ja.
In der Verfilmung. Und dann, es gab ja ganz am Anfang von den beiden auch sehr ernste Western, die später eingekomödiert wurden, sage ich mal so. Ja, also
ja.
Wenn ich jetzt drüber denke, Gott vergibt, Django Nie, das waren so die anfänglichen Filme, wo die noch relativ, ja, richtig Western hatten und noch brutale Szenen hatten, also harte Western auch waren, die sind ja dann später gekürzt und neu synchronisiert worden und hießen dann, ich weiß es jetzt nicht genau, zwei hauen auf den Putz oder sowas. In der
ja,
Art. Bitte mich
ja.
da jetzt nicht festnageln, kann sein, dass ich das verwechsel.
Ja.
Und sind ja dann nochmal neu ins Kino gebracht worden. Auch die Engel essen Bohnen war ja. tatsächlich eine Komödie von vornherein, so als solcher
ja.
auch gedacht.
Ah ja, und das hatte man aber doch öfter auch, dass so Schauspieler-Duos, die so als Traumpärchen galten, sich vorher auch schon begegnet sind und aber irgendwie noch nicht miteinander kommuniziert haben in den Filmen. Also ich weiß, bei Laurel und Hardy war es ja auch so, ne?
Mhm.
Öfter mal
ja.
so, also in den ganz frühen Stummfilmen, ja. ne, das dann hatte dann entweder der eine oder der andere hatte eine kleine Nebenrolle. Also sie sind schon zusammen im Film aufgetreten, aber hatten eben noch nicht, ja, diese Rollen auf den Leib geschrieben bekommen.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Und der Start jetzt wie zum Beispiel bei Gott vergibt, Django Nie, das war ja so der erste bekannte Film mit den beiden, der auch richtig Bekanntheitsgrad hatte. Da war zum Beispiel Terence Hill gar nicht vorgesehen als Besetzung, sondern,
ja.
War es Peter Castell oder wie er hieß, ich weiß es nicht mehr, der wohl auf dem Weg zum Drehort irgendwie einen Unfall hatte und dadurch ausgefallen ist und man hat dann schnell umbesetzt in Bud Spencer. Das war quasi der Beginn.
Ah ja,
so.
Okay.
Ja.
Mhm.
Von daher, auch die Engel essen Bohnen ist in dem Fall, muss man vielleicht kurz sagen, gab es in zwei Varianten. Und zwar gab es einmal eine 120 Meter Kurzfassung von dem Film und dann gab es eine Fassung mit 4x150 Metern, also fast 600 Meter, was zwar nah an der Komplettfassung ist, aber immer noch nicht wirklich die Komplettfassung, weil der Film selber fast 2 Stunden geht. Und wir dann mit den 600 Metern auf gut 1,5 Stunden kommen. Also das nur so am Rande. Aber die 1,5 Stunden reichen.
Mhm. Ja, die blutigen Geier von Alaska kommt als nächstes. Das weiß ich ja, was soll das sein? Harald Reindl hat Regie geführt. Also
ja, also du siehst daran schon, dass es eine relativ wahrscheinlich sehr deutsche Produktion ist.
Doug ja. McClure.
Doug McClure kennst du ja aus meiner Vorstellung von Tauchfahrt des Schreckens. Da spielt er
ja
auch eine Rolle.
Genau.
Man kannte ihn im Fernsehen natürlich von der Shiloh Ranch und solche Sachen. Und
ja.
in dem Fall, ich habe den Film mal gesehen, ich habe ihn als Super 8-Fassung leider nicht. Das ist aber eigentlich eine hauptsächlich deutsche Produktion. Man hat ja gerne mal geguckt, dass man ausländische Stars für solche Sachen
ja.
hat. Aber du liest hier die Besetzung. Da waren neben Doug McClure Harald Leibniz, Roberto Blanco, Angelika Ott, Klaus Löwitsch, den man zum Beispiel als Fahnder kennt, Christina Nehl und Heinz Reinke, den man natürlich auch aus der Zeit also kannte. Das ist deutlich eine Sache. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wenn Harald Reinl Regie geführt hat, war meistens Karin ja. Dohr mit dabei, weil es war seine Frau und der hat immer geguckt, dass er sie besetzt kriegt. Aber hier scheint sie nicht mal zu sein.
Na, da hat sie vielleicht fürs Team Kaffee gekocht.
Das kann sein, ja, ja. Aber ja. Die Winnetou-Filme und auch und die Wallace-Filme,
ja.
die Reinl gemacht hat, immer wenn er Regie geführt hat, war Karin Dohr mit
ja.
dabei. Das hat er irgendwie durchgesetzt. Sonst kann ich dir zu dem Film so viel nicht sagen, den müsste ich tatsächlich nochmal gucken. Weil ich habe den auch, das sind so Filme, die habe ich irgendwann in den 80er, 90er Jahren mal gesehen
ja.
und seitdem nie wieder.
Ja,
ist
wie
mir
gesagt,
aber auch nicht so im Gedächtnis geblieben.
Ja, und wir müssen auch nicht alle Filme jetzt wirklich komplett besprechen. Ich finde so dieses Runterscrollen ganz interessant. Ich bin jetzt bei Jerry Cotton angekommen.
Ja.
Der Tod im roten Jaguar. Das ist total krass, dass ich den also irgendwie auch mal hatte und ich habe den auch nie angeguckt, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre ein James Bond.
Ach guck, nein.
Ja, weil er sieht ja auch so aus, da auf dem Bild, da vor dem roten Jaguar.
Ja.
Das ist so eine typische
ja, das soll,
James Bond.
Ja, sollte ja auch ein bisschen so sein. Also man hat schon versucht, mit verschiedenen Sachen auch so, ich sage mal, James Bond zu kopieren. Und in dem Fall war es halt der G-Man Jerry Cotton, der ja beim FBI arbeitet.
Ja.
Also das war so ein bisschen, das war schon als Pendant gedacht, glaube ich.
Ja,
wobei
und dann
der
haben
Film
die da rechts,
schlecht ist.
Ja, rechts haben die noch die Nonne von Monza abgebildet.
Fürchterlicher Film, ja.
kenne ich auch nicht.
Ja, ich habe den tatsächlich. Hardy Krüger spielt mit und ich glaube Anne Haywood, ja richtig, Anne Haywood, hier lese ich es auch gerade.
Ja.
Ja, eine Nonne, die sich in einen Priester verliebt.
Ja,
also muss ich sagen, habe ich besser gesehen später bei den Dornenvögeln, aber ist auch was anderes.
Ja, und dann, ich weiß gar nicht warum, also jetzt bei dem nächsten Bild sind dann direkt drei Filme auf einer Seite, ob die sich nicht so gut verkaufen ließen oder warum die keine eigene Seite bekommen haben, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, weil wir sehen hier Kommissar X, drei blaue Panther, das ist auch so eine, ja, der deutsche Versuch gewesen, irgendwie Agenten- und Actionfilme zu machen, aber die sind eher schlecht gelaufen. Ah, okay. Nicht so wirklich gut. Dann Edgar Wallace, das Geheimnis des silbernen Dreieck, der streng genommen, beziehungsweise eigentlich überhaupt kein Edgar Wallace in dem Film war, aber in Deutschland war ja die Rialto-Film, Horst Wendland war ja quasi Wallace. Und der ist zum Teil in England produziert worden, ist tatsächlich auch in Farbe gedreht worden, kam aber in Deutschland nur als Schwarz-Weiß-Film heraus, weil man einen anderen Film von Edgar Wallace, also von der Rialto-Film, tatsächlich als ersten Farbfilm schon vermarkten wollte. Und dann hat man mit der Firma einen Deal gemacht und gesagt, okay, in Deutschland bitte nur in Schwarz-Weiß, weil wir hätten gerne den ersten Farbfilm.
Okay.
Das nur so am Rande. Ist kein schlechter Wallace, aber kann man sich angucken.
Also von meiner Seite aus jetzt Klugscheißer-Modus an.
Ja.
Sollte es nicht heißen, das Rätsel des silbernen Dreiecks?
Ja, könnte man durchaus sagen.
Ja. Ja, hat was. Vielleicht der Praktikant dann irgendwie gemacht.
Aber wer weiß. Nee, das ist schon richtig.
Der Schrei der schwarzen Wölfe sagt mir auch, also alle drei Filme kenne ich überhaupt nicht, Lödi.
Ist ein Abenteuerfilm, kurz gesagt, ein durchschnittlicher Abenteuerfilm. Raimund Hamsdorf ist mit dabei, steht bei mir tatsächlich als Schwarz-Weiß-Fassung im Schrank. Ist ein Zweiteiler. Mit zweimal 120 Metern. Von den drei Filmen hier auf der Seite übrigens nur so am Rande ist das Rätsel des silbernen Dreiecks tatsächlich mit zweimal 150 Metern rausgegeben. Also der hat 300, die beiden anderen sind jeweils 240 Meter insgesamt.
Ja.
Nur so by the way.
Ja, jetzt sehe ich das fliegende Klassenzimmer als nächstes.
Ja.
Und das ist ja immer so eine Sache mit den Verfilmungen der Erich Kästner Geschichten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also, ich finde immer das, was so in den 60er, 70er Jahren rauskam, finde ich irgendwie total merkwürdig. Also, die Sachen, die dann später nochmal neu verfilmt wurden, die waren also für meine Ansprüche irgendwie netter, schöner.
Ich glaube, dass das der Zeit geschuldet war. Also wenn die tatsächlich, wenn du sagst, ja hier, da fliegen 70er Jahre, fliegende Klassenzimmer, man musste natürlich dann auch bekannte Schauspieler besetzen. Ich weiß, bei verschiedenen, obwohl ich fand tatsächlich, dass Fuchsberger und auch hier Heinz Reinke, die mitspielen, gar nicht so verkehrt waren. Jetzt muss ich dir dazu leider sagen, ich habe Kästner nicht gelesen. Ich kenne tatsächlich nur die Filme. Ich kenne zwar alle Verfilmungen vom Klassenzimmer, aber das Buch habe ich nie gelesen. Von daher kann ich da nicht sagen, ob das gut verfilmt ist oder gut umgesetzt oder weniger gut.
Ja, genau. Ja, also ich habe es gelesen, aber also zu Schulzeiten irgendwann. Ne? Also es ist schon lange her. Also ich wüsste auch, ich könnte jetzt auch keinen Vergleich machen, wie ist das Buch, wie ist der Film. Aber generell fand ich diese Filme der 70er Jahre, fand ich irgendwie merkwürdig. Und ich weiß nicht, Erich Kästner, das war doch auch Emil und die Detektive, ne?
Ich glaube, ja.
Und
Emil und die Detektive und Pünktchen und Anton, war das nicht auch von ihm?
Ja, genau. Und Emil und die Detektive gab es ja in den 30er Jahren mal eine Verfilmung. Mhm. Die finde ich ganz toll. Und dann gab es aber in den 50er Jahren nochmal eine Verfilmung. Die fand ich, die geht gar nicht. Und dann gab es das aber doch dann nochmal irgendwie so 90er Jahre, 2000er Jahre nochmal neu. Und da bin ich sogar ins Kino gegangen und das meinte ich damit. Also diese ganz, was heißt ganz neuen, ist ja jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Aber ja. Die fand ich schon besser. Irgendwie. Die waren ansprechender so für mich. Gut, aber ist Geschmackssache. Ja.
Nein, wie gesagt, ich kann auch nicht immer was mit den 70er-Jahre-Filmen anfangen. Da bin ich komplett bei dir. Also
Joachim Fuchsberger wurde ja oft eingesetzt. Ich sehe jetzt hier, ein Käfer gibt Vollgas.
Ja.
Sind das diese Filme, in denen der Fuchsberger Jimmy Bondi heißt?
Nein, das sind,
nee.
Also ja, schon eigentlich. Also, weil Fuchsberger spielt in diesem Film, es ist der einzige Dudu-Film, in dem Fuchsberger mitspielt, beim Käfer gibt Vollgas. Man hat sich damals wie heute wahrscheinlich gefragt, was macht er in so einer derart zotigen Klamotte?
Ja.
Weil das war irgendwie total, eigentlich überhaupt nicht sein Ding. Also das war, ich meine, ich weiß nicht, ob du die Dudu-Filme, vermutlich kennst du sie, vielleicht auch nicht.
Also diese jetzt nicht, also ich kenne die Disney-Filme, ne? Die kenne ich.
Ah, die Herbie-Filme dann, ja, okay.
Ja, ja, genau.
Das Dudu
genau.
War ja sollte ja Herbie ursprünglich sein. Ich weiß, es gibt der allererste Film, um das mal so kurz zu sagen, Ein Käfer geht aufs Ganze. Der erste Dudu-Film in dem Sinne ist so, dass wir tatsächlich am Anfang den abgewrackten und fast verschrotteten Herbie sehen. Wir sehen einen hellen Käfer mit der 53.
Okay.
Und der Hauptdarsteller macht aus diesem Herbie quasi einen Dudu und baut ihn um. Also so war das war der ursprüngliche Gedanke und so fängt das eigentlich mal an. Das ist, wird ganz nebenbei mehr nur so gemacht. Und dann hat man das halt in Deutschland versucht weiter aufzuführen. Es gab 5 Dudu-Filme. Ein Käfer gibt Vollgas war der zweite aus der Reihe. Und durchaus, ich bin als Kind völligst verknallt gewesen in Dudu. Das war für mich großartig, was dieser Käfer alles konnte. Er konnte schwimmen, er konnte fliegen, er konnte sich tarnen, er konnte dies, er konnte alles. Heute mit dem Blick zurück, das waren jetzt nicht die besten Filme aller Zeiten, aber sie waren auch nicht schlecht genug für Schläferz zum Beispiel. Also von daher.
Okay. Ja. Aber mich wundert nur, dass Disney da nicht, dass sie da ihr Einverständnis gegeben haben, denn die Story dann einfach neu umzusetzen. Naja, gut.
Ja, es werden schon eigenständige Geschichten erzählt. Also die Handlung wird schon mitunter nach Deutschland, nach Portugal, also nach Europa generell verlegt.
Ja.
Und es ist halt nur dieses eine kurze Bild am Anfang, dass man einen Käfer sieht, der dem Herbie sehr ähnlich sieht. Vielleicht war es auch das.
Ja.
Und das gibt für 5 Sekunden ist er vielleicht im Bild. So.
Und was hat es jetzt mit Jimmy Bondi auf sich? Weil ich habe das irgendwie im Hinterkopf.
Ja, es gibt verschiedene Dudu-Filme. Also der Hauptdarsteller ist immer der gleiche. Da gibt es auch ein Video zu. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wir diesen Podcast rausbringen. Also entweder ist das Video schon draußen oder es kommt demnächst, wo ich nämlich über einen Dudu-Film spreche. Es gab immer den gleichen Hauptdarsteller. Das war eigentlich Rudolf Zehetgruber, der auch zeitgleich Regisseur war. Rudolf Zehetgruber hatte ganz viele verschiedene Pseudonyme, wenn er als Schauspieler aufgetreten ist.
Aha.
Da hieß er zum Beispiel, im ersten Dudu-Film hieß er Richard Lynn. Als Darsteller in Teil 2, 3 und 4 hieß er Robert Mark als Darsteller und im 5. Dudu hieß er Rudolf Rittberg. Warum auch immer das so war, kann ich dir nicht sagen.
Ah.
Aber es war immer derselbe Darsteller und das war auch immer derselbe Schauspieler. Jimmy Bondi hieß er auf jeden Fall in ein Käfer auf Extra-Tour und er hieß auch so, glaube ich, in Ein Käfer gibt Vollgas tatsächlich.
Ja.
Und auch im Das verrückteste Auto der Welt. Im letzten hieß er nicht mehr so. Und im ersten auch nicht, da hieß er einfach nur Ben.
Jimmy Bondi, hier jetzt gerade.
Ja?
Ja, hier steht ja Robert Mark bei Ein Käfer gibt Vollgas.
In dem Fall heißt er Robert Mark, ja, genau.
Ja.
Im nächsten Dudu-Film und im übernächsten dann auch. Oder so, dass die beiden, die drei in der Mitte, da hieß er Robert Mark und jeweils beim ersten und letzten hieß er anders.
Okay,
Jimmy
du
Bondi
bist da super.
Ist, ganz kurz, jetzt muss ich das dann noch raushauen.
Ja.
Das kommt nämlich im Teil Ein Käfer auf Extra-Tour, da wird kurz erklärt von ihm, er wäre James Bonds kleiner Bruder. Deswegen Jimmy Bondi.
Verstehe.
So.
Okay. Ja.
So, das habe ich jetzt mega mich ausgefallen.
Ja, du bist auch super informiert.
Ich liebe Dudu. Ich finde die Filme einfach super. Ist so.
Ja, und ich erinnere mich, dass ich es irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, als Kind. Und da ist mir halt das Einzige, was hängen geblieben ist, war Jimmy Bondi.
Ja. Ja.
Ja. Naja,
ist ja auch
wie
so.
Auch immer. Ach du liebe Güte, jetzt auf der nächsten Seite sind gleich, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme abgebildet.
Richtig. Richtig. Mhm. Zu denen kann ich dir Folgendes sagen. Wir hauen den Hauswirt in die Pfanne, ist die deutsche Komödie Uschi Glas, habe ich nicht gesehen. Weil mit deutschen Komödien, gerade aus den 70ern, habe ich so meine Probleme. Das gilt auch für die Lümmel von der Ersten Bank.
Ja.
Ich finde die überhaupt nicht lustig. Also ich kann mit den Filmen nichts anfangen. Hauptsache Ferien.
Das ist eher so. Ja? Ja, eher so Fremdschämen immer, ne?
Ah, schon so ein bisschen, irgendwie, ne? Ja. Hauptsache Ferien würde ich mir wahrscheinlich nochmal angucken, weil Peter Alexander mitspielt und ich bin Fan von ihm. Hier tatsächlich, wie ich gerade lese, auch Christiane Hörbinger, Theo Lingen.
Ja, richtig.
Dem Film würde ich eine Chance geben, weil auch hier Peter Weck zum Beispiel der Regisseur ist. Und das klingt nicht so nach Klamauk, aber ich kann mich täuschen.
Ja.
So, dann haben wir, was haben wir hier? Franz Beckenbauer als Libero. Auch irgendwie ein Spielfilm mit Franz Beckenbauer. Den traue ich mich gar nicht mehr anzugucken, weil ich kann mir nicht vorstellen, was das wird.
Ja.
Willi wird das Kind schon schaukeln. Ist ein Zweiteiler mit Heinz Erhardt. Der letzte der Willi-Filme, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Nicht mehr so gut wie die davor. Also, finde ich sagen, was ist denn bloß mit Willi los? War der Anfang, fand ich gut. Dann, unser Willi ist der Beste, ist mein Favorit von denen. Sachen tatsächlich. Ja. Aber den letzten fand ich nicht mehr so gut, trotz Cameo von Uwe Seeler. Aber gut, egal. Und dann haben wir noch hier den besagten Wirtshaus im Spessart, wo ich eben schon von gesprochen habe. Mit Lilo Pulver. Super Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, den kenne ich nicht.
Okay.
Nee.
Also das ist ein sehr, sehr schöner... Das Wirtshaus im Spessart ist ja eigentlich eine eher ernste Räubersaga. So, und da hat man dann schon ein bisschen, allein schon durch die Besetzung auch, Rudolf Vogel ist unter anderem mit dabei, Hans Klarin ist mit dabei.
Ja.
Ich weiß gar nicht, war da schon Georg Thomalla oder kam der erst im Spukschloss im Spessart zum Zuge? Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Hier stehen die Darsteller zwar drauf, aber sowas von klein, dass ich es nicht lesen kann. Von daher kann ich da nichts zu sagen. Ich sehe da nur so ein paar Punkte.
Ja, ich kann es auch nicht lesen. Aber zur Hauptsache Ferien kann ich sagen, den habe ich. Den habe ich Gott sei Dank in Schwarz-Weiß, weil die meisten Kopien doch sehr rot sind.
Ja.
Der ist toll. Den kann man sich wirklich gut angucken. Und zu Willi wird das Kind schon schaukeln. Kann ich noch hinzufügen, dass ich glaube, dass Heinz Erhardt während der Dreharbeiten schon einen Schlaganfall erlitten hatte und nicht mehr sprechen konnte. So in der Art. Beziehungsweise, nein, der Film wurde gedreht und wurde dann synchronisiert. Und zu dieser Zeit hat er den Schlaganfall gehabt und konnte den Film dann nicht mehr zu Ende synchronisieren. Und da ist, glaube ich, Klaus Hafenstein eingesprungen.
Ah, okay.
Als Stimme.
Ja, das ist möglich. Stimmt,
ich weiß nicht, ob es in der ich weiß nicht, ob es in der Super 8 Fassung zum Vorschein kommt, aber ich habe den mal irgendwie im Fernsehen gesehen und da ist mir das aufgefallen. Aber es ist auch, ne, also wenn Heinz Erhardt nicht mehr sprechen kann, so schlimm das ist, wieso wählt man dann Klaus Hafenstein? Also er hat eine komplett andere Stimme.
Ja, die Frage ist sehr berechtigt und ich kann sie dir leider nicht beantworten. Ja. Man fragt sich, ob also es tatsächlich es keinen anderen hätte gegeben.
Auf jeden Fall, es passte überhaupt nicht zusammen und es hörte sich total merkwürdig an. Hm. Aber gut, naja, gut.
Lassen wir mal so stehen.
So, ja, jetzt kommt der Georg-Stefan Troller-Film Deutschland.
Ja, kann ich nichts zu sagen. Nein, kenne ich nicht.
Oh, der ist toll.
Ja?
Der ist total klasse. Ja, den habe ich und der ist, ursprünglich ist der für die Lufthansa gedreht worden.
Mhm.
Bevor der dann irgendwann auf Super 8 herauskam. Also es war im Grunde ein langer Werbefilm für die Lufthansa. Man sieht auch die Maschinen fliegen und so weiter.
Mhm.
Und die fliegen da praktisch einmal quer über Deutschland hinweg und gehen dann auf die einzelnen Städte ein. Und das ist auch so ein bisschen... Ja, es ist so 70er Jahre, aber nicht kitschig. Es ist irgendwie gut gemacht, weil Troller hat eigentlich tolle Filme gemacht.
Mhm.
Und den kann ich wirklich empfehlen. Wenn er mal auftaucht, schaut euch den mal an. Der ist wirklich toll gemacht. Ja.
Taucht immer wieder mal auf. Da muss ich da tatsächlich mal zuschlagen. Ich wusste bisher überhaupt nichts damit anzufangen und war immer, weiß ich nicht. Du hast recht, hier steht auch nämlich hergestellt im Auftrag der Deutschen Lufthansa AG tatsächlich. Guck mal. Musik,
Klaus Doldinger. Ach ja, das hab ich jetzt gar nicht.
Mhm.
Genau, ja, das war eine total professionelle Produktion und der geht so ein bisschen unter, also der ist wirklich empfehlenswert. Den kann man auch super so als Vorfilm mal zeigen, wenn man eine Vorführung macht. Ne?
Okay.
Ja.
Einmal 180 Meter, sehe ich das richtig?
Ja, richtig. Ja,
okay.
Ja.
Wie lang ist der Originalfilm? Weißt du das? Oder ist
das ist der Original. Das ist in Originallänge, ja.
Tatsächlich. Genau. Mhm. Ach, guck.
Ja.
Ja, gut zu wissen. Und, dann muss ich doch mal zuschlagen.
der kam dann irgendwie, also ich hatte den auch mal in so einer Glasbox, aber ursprünglich, und der ist sehr gesucht, kam der in so einer Pappschachtel, so mit erklärendem Buch dazu.
Hm.
Ne?
Hm.
Und der ist sehr selten. Ja, aber einfach mal Augen offen halten, ne, nach diesem Film, der ist gut.
Okay, gut zu wissen.
Ja.
Auf der gleichen Seite haben wir noch drei Filme unten drunter. Die haben wir einmal Jerry, der Astronautenschreck, Jerry Lewis. Dann gibt es Der Kapitän mit Heinz Rühmann und eben schon drüber gesprochen, Unser Willi ist der Beste.
Ja.
Der ein Vierteiler in dem Fall.
Ja.
Kann ich ganz kurz von meiner Warte zu sagen, Jerry, der Astronautenschreck ist ein ganz netter Jerry Lewis Film, nicht der Beste.
Ja.
Aber irgendwie hat man die Besten sowieso nicht auf Super 8, zumindest nicht so in so Schnittfassungen rausgebracht. Der Kapitän ist für mich bis heute irgendwie der Startauslöser fürs Traumschiff. Ich kann mir nicht helfen, weil so ein bisschen sind die Storys da.
Ja.
Ja, und Unser Willi ist der Beste, klar. Da versucht er sich als Vertreter für die, wie hießen die noch gleich, die Maschinen? Elektro?
Star Electric.
Star Electric, danke, ja. Genau, so.
Ja, den habe ich öfter gehabt. Und es ist ja ein Vierteiler.
Mhm.
Und das ist ganz merkwürdig. Also ich habe die dann immer untereinander wieder ausgetauscht, wenn ich mal eine andere Rolle bekommen habe, die bessere Farben hatte.
Ja.
Aber alle vier Teile in Topfarben ist echt selten.
Also, glaube ich. Ja, habe ich auch. Ich habe ja. Also immer mal wieder, dass mal eine Rolle dabei ist. Also ich habe die Schwarz-Weiß-Fassung davon tatsächlich und
okay.
Kann damit ganz gut leben, sage ich mal.
Ja, ja, ja. Hm. Genau. Okay. Ja, was ist das? Feuerzangenbowle, der Zweiteiler, ist gut geschnitten.
Gehört aber zu den Filmen, die ich im Schrank stehen habe, schon seit über einem Jahr und noch nicht gesehen habe.
Ja, also der ist wirklich ganz gut geschnitten, aber die Komplettfassung macht natürlich mehr her.
Natürlich,
die hat die UFA ja dann auch später irgendwann herausgebracht.
Ja, ja, ne? Ja.
Große Freiheit Nummer 7, auch da habe ich den Rotstich erlebt bei allen Kopien, die ich mal hatte.
Mhm.
Habe ihn leider nie in Schwarz-Weiß bekommen, zu neuen Ufern. Ja, aber das sind wieder so diese, das sind so die alten Uferschinken, auch Rosen in Tirol. Also das ist so, das interessiert mich eigentlich so gar nicht.
Rosen in Tirol habe ich mir mal zugelegt, weil ich ein Hans-Moser-Fan bin. Und ich glaube, so viele Filme mit Hans Moser auf Super 8 gibt es nicht. Und da habe ich den einfach mal geholt. Der ist gar nicht so schlecht. Also ist natürlich,
okay.
Es hat natürlich ein bisschen, also man kriegt so ein bisschen komische Gänsehaut, wenn es dann, wenn dann Christiane Hörbinger kommt und singt, ich bin die Christel von der Post.
Ja.
Ja, nein, da überkommt es mich eher unangenehm. Aber gut. Zur damaligen Zeit waren die Filme toll. Also die waren erfolgreich und man hat sie geliebt. Und das sind halt richtig alte Schinken, muss man einfach so sagen.
Ja.
Ne, auch auf der folgenden Seite, wenn man dann so guckt, geht es ja im Prinzip weiter. Mit Filmen, wo ich von keinem habe ich je gesehen. Ich kenne weder Kleider machen Leute, weder Cora Terry, Hallo Janine kenne ich nicht, Truxa, dann Reitet für Deutschland, das war irgendwie Willy Bürgel, wenn ich mich recht entsinne, und Sergeant Barry mit Hans Albers. Ich kenne sie nicht, keinen von denen.
Ja, Sergeant Barry ist ein Zweiteiler, glaube ich, den habe ich mal gehabt. Das mutet auch merkwürdig an, also das ist ja so, naja, das soll dann auch wieder irgendwie in England spielen oder so und das passt irgendwie alles nicht so, ne? Hans Albers da in dieser Rolle oder in den USA spielt es, ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her.
Mhm.
Und Hallo Janine, Johannes Heesters, der alte Mitläufer, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen.
Mhm.
Ja. Was ist denn das hier, zwei wilde Companeros, was ist das denn? Franco Nero, der sagt mir was, ja.
Franco Nero, Eli Wallach, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß es nämlich nicht, ich vermute, dass dieser Film, das ist eine Western-Komödie, bei uns zumindest, steht ja auch hier auf der Hülle, lustiger Western, wo ich mir nicht sicher bin, ob man den nicht auch ähnlich wie andere Western im Comedy-Style synchronisiert hat. ja. Und sie eigentlich durchaus ernster wären. Ich behaupte mal oder ich vermute mal, dass es so sein könnte. Es dagegen sprechen allerdings verschiedene Szenen und Mimiken der Schauspieler, wo ich sage, also da machen sie tatsächlich jetzt zwar, also versuchen ernst zu sein, aber du merkst der Situations, ja. also der Situation an, dass sie eigentlich nicht ernst gemeint sein kann. Man hat okay. es vielleicht noch ein bisschen übertriebener synchronisiert, damit es so
ja,
richtig zur Geltung
das
kommt.
Das ist durchaus möglich, ja.
Ist ein Dreiteiler und ist kein schlechter Film. Da mag ich wieder so die alten Sachen.
Ja, ich habe irgendwas von Franco Nero im Hinterkopf mit Django, der ja ziemlich brutal war.
Kein bisschen lustig, ja. Ja,
Franco ja,
Nero
genau.
war der erste Django, also der erste Django-Film mit Franco Nero war der und der ist überhaupt ja. nicht lustig, gar nicht.
Hm? Ja. Stimmt. Ja, dann haben wir hier Beichtet Freunde, Halleluja kommt. Was ist das?
Auch Western-Klamotte. Definitive okay. Western-Klamotte. Ja. Daneben haben wir Stoßgebet für einen Hammer. Der,
ja.
Das ist der, jetzt muss ich gerade überlegen, dass der hieß der so? Tatsächlich, doch, der zweite hieß wieder anders. Ich habe aber vergessen, wie. Also das war auch ein Zweiteiler.
Fünf Höllenhunde
spucken den in den Tod. Oder spucken den Tod. Ja, genau so war
ja,
das.
Genau.
Ein Bud Spencer-Film, wo in dem Bud Spencer eigentlich eine Nebenrolle spielt. Also das war, glaube ich, so in den Anfängen noch.
Ah ja, okay.
Nicht sonderlich lustig, weil als erster ja. Film gedreht, aber auch nicht ja. sonderlich gut.
Ja.
Sorry.
Also den habe ich irgendwo in der Schublade als Schwarz-Weiß-Version. Ich habe den aber nie geguckt. Naja. Ja, Gringo. Knie nieder, Gringo. Und friss Staub. Die Titel sind
ja
geil.
Ja, das sind so typische Spaghetti-Western. Ich habe den gab es in 2x180 Metern, aber nur in Schwarz-Weiß tatsächlich. Den gab es nicht als ja. Farbversion. Ich habe den auch mal gesehen, aber er ist, also wie gesagt, er liegt hier. Ich habe den aber nicht in Erinnerung behalten, dass ich jetzt sagen könnte, super, toll oder ja, Film halt. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Und da sehe ich noch einen Django.
Ja, das waren dann eine der vielen Kopien vermutlich. Django spielt das Lied vom Tod.
Ja.
Keine Ahnung, kenne ich nicht.
Kenne ich auch nicht. Und ich kenne die auch alle nicht, die jetzt kommen. Lasst uns töten, Companeros. Man nennt mich Halleluja, der letzte Mohikaner. Alles irgendwie nicht mein Genre.
Lasst uns töten, Companeros, wieder mit Franco Nero und Thomas Millian, den man ja in Deutschland und in Italien kannte. Ein Western, der definitiv in lustig synchronisiert worden ist, weil er im Original durchaus ernstere Töne anschlägt. Fun Fact am Rande, Iris Berben hat hier tatsächlich eine größere Rolle in dem Film. Und ja, Jack Palance kommt auch noch drin vor, fällt mir ein.
Okay.
So, der spielt quasi den Böden sich. Sergio Corbucci war der Regisseur, der ja auch viel für Spencer und Hill gemacht hat zum Beispiel.
Ja.
Als Regisseur und so. Ein guter Film, ich mag ihn tatsächlich. Man nennt mich Halleluja, daneben ist der erste Teil, also kommt noch.
Ja.
Danach kommt ja, hatten wir weiter oben schon, Beichtet Freunde, Halleluja kommt, war der Teil 2.
Ja.
So.
Ja.
Der letzte Mohikaner, da begegnet uns überraschenderweise Joachim Fuchsberger.
Ach, schon wieder.
Ja. Mhm. Und hier haben wir es nämlich auch wieder. Harald Reinl hatte Regie. Und natürlich spielt Karin Dohr mit. Da haben wir es nämlich. So.
Ah, ja.
Ja. So. der ist gar nicht schlecht. Also ich habe den langen Film vor Jahren mal gesehen und habe mir jetzt vor kurzem den Zweiteiler gekauft. Ich finde den gut geschnitten. Also lohnt sich.
Ja.
Lohnt sich. So, und jetzt klicke ich mich aus auf der nächsten Seite, weil jetzt kommt, glaube ich, als nächstes erstmal deine Themen.
Also es kommt jetzt ein bisschen was zumindest in diesem Katalog, wozu ich was sagen kann.
Gut.
Also. Wir haben hier Dick und Doof und Gott sei Dank steht links daneben Stan Laurel und Oliver Hardy, weil also diese Bezeichnung Dick und Doof, die gab es dann auch nur in Deutschland. Ich weiß nicht, irgendwo in einem anderen Land hießen sie Flip und Flap oder was, keine Ahnung. Also das ist echt grausam, ne? Weil die Jungs waren so klasse und ich finde, die haben diese Pseudonyme einfach nicht verdient. Gut, wie auch
stimmt.
Immer.
Ja, bin ich bei.
In der Fremdenlegion, ganz merkwürdig, habe ich jetzt hier gerade gesehen, und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es da ganz viele Veröffentlichungen von der UFA gab. Denn hier sind ja zum Beispiel drei 60-Meter-Fassungen aufgeführt. Also Teil 1 bis 3 jeweils 60 Meter, wobei der erste heißt Olli auf Brautschau. Und danach haben die 220-Meter-Fassungen rausgebracht. Und Olli auf Brautschau nochmal rausgehauen als ersten Teil. Also es gab dann einen Dreiteiler. Und dann haben sie irgendwann die Komplettfassung herausgebracht mit 4x120 Metern. Der ist dann also auch wirklich komplett, denn länger waren die Filme von den Jungs nicht damals. Den habe ich, der ist toll.
Ist er.
Aber was das mit der Aufteilung vorher auf sich hatte, bin ich total überfragt. Dick und Doof erben eine Insel, ein sehr später Film von den Jungs. Da sieht man, also es macht keinen Spaß, den zu gucken, weil Stan Laurel sieht so furchtbar ausgemergelt
man,
und
man
krank
sieht ihm
aus.
Die Krankheit tatsächlich an.
Ja.
Also man glaubt auch zu fühlen, wie schwer er sich mitunter tut bei den einzelnen Szenen. Also,
ganz genau, ja, da hat er mir echt irgendwie auch leid getan. Ich konnte nicht lachen in diesem Film irgendwie. Ja, und Rache ist süß, das ist ja irgendwie ein Dreiteiler.
Ja.
Ich glaube, das ist der Film Fra Diavolo, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich weiß es auch nicht, weil das ist irgendwie, das ist ein Dreiteiler, der jeweils drei verschiedene Titel hat und irgendwann hieß es nicht auch mal, ist das nicht Babe in Toyland oder
Babes in Toyland, das kann natürlich auch sein.
Ich blicke da tatsächlich, ich kann es nicht sagen. Ja. Ich sehe die Bilder, aber ich kann mit denen nicht viel anfangen. Also
ja,
das obere Bild lässt auf dieses Märchenland hindeuten, aber...
Ja, müssen wir dann irgendwie nochmal darauf eingehen, wenn wir uns schlau gemacht haben. Oder es gibt jemanden, der auf YouTube diesen Podcast hört und das viel besser weiß als ich.
Da gibt es bestimmt Hunderte.
Ne? Ja, und dann natürlich, ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Dreiteiler Tim und Struppi. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil... ich würde ganz gerne den auch in der Trickkiste mal rezensieren. Und also das hat so viel Potenzial, Tim und Struppi, weil es mich seit meiner Kindheit total beschäftigt. Und ich habe also mein Neffe Mike, der auch die Videos für mich dreht, er ist genauso Tim und Struppi-Fan, das hat abgefärbt auf ihn irgendwie, wie ich. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch einen Podcast vorstellen, wo wir Mike mal mit ins Boot nehmen und einfach mal über Tim und Struppi reden.
Haben wir ja schon im Vorfeld gesagt, dass wir das machen wollen, dass wir vielleicht dann deine Rezension in der Trickkiste verbinden mit einer zusätzlichen Podcast-Folge, wo man sich wirklich mal nur auf Tim und Struppi konzentriert. Finde ich gut, weil auch ich bin Tim und Struppi-Fan. Also ich werde mich zwar da ein bisschen zurückhalten, weil ich bin nicht Experte, aber das sollten wir machen und das wird die Zuhörer demnächst noch erwarten, bin ich sicher, ja.
Ja, sehr schön. Freue ich mich drauf. Ja, jetzt haben wir hier Frankensteins Höllenbrut. Das ist doch so ein japanischer Trash, oder?
Ja, definitiv. Kann ich dir allerdings nicht viel zu sagen, weil ich die japanischen Monsterfilme nie so wirklich mochte. Selbst als Kind war sowas von klar, dass da irgendein Japaner oder wer auch immer im Gorilla oder auch Godzilla-Kostüm und Drachenkostüm durch die Gegend rennt. Ob das bei dem auch so ist, ich weiß es nicht. Aber
es sieht ja, anhand der Bilder sieht es ja schon so aus. Und ich hatte einen Freund im Kindergarten, ne, muss man sich mal vorstellen, wie lange das schon her ist. Und der durfte diese Filme gucken, weil die müssen dann so 1975, müssen die alle mal im Fernsehen gelaufen sein, spät nachts. Und seine Eltern hatten ihm erlaubt, diese Science-Fiction-Filme zu gucken.
Okay.
Und er schwärmte dann von Godzilla und was er da alles gesehen hat. Ja, und dann habe ich irgendwie auch mal so einen Film geguckt als Kind, weil meine Eltern, ich hatte denen davon erzählt und die haben mir dann erlaubt, den Film mal zu gucken. Das war irgendwie am Wochenende oder so. Boah, und ich fand das schon als Fünfjähriger, fand ich das schon so schlecht. Ne?
Ja.
Also angefangen über, wie du gerade gesagt hast, die Leute in diesen Kostümen und dann auch noch diese furchtbaren Geräusche, die dazu gemacht haben.
Ja.
Und so. Also das ist echt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da kommt jetzt als nächstes Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Wenn du dir die Bilder mal anguckst, ne, da sind ja so zwei Bilder wahrscheinlich von den Teufelsmonstern. Aber was soll das sein?
Ich habe
also
keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also das ist echt, Panik unter dem Ozean, U4000. Das ist doch auch schon wieder so ein Ding da irgendwie.
Wobei der vergleichsweise, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen beiden ist, aber der wird vergleichsweise hoch gehandelt, gerade wenn er eine gute Farbe hat. Also der scheint so seine Fans zu haben.
Okay.
Unter den Sammlern. Aber trotzdem ändert es nichts daran, dass ich kann halt, das ist zum Beispiel ein Genre, mit dem ich nicht wirklich viel anfangen kann.
Genau, aber da könnte vielleicht irgendwann unser Freund Masud mal was zu sagen. Ich glaube, der kennt sich da besser aus.
Vermutlich, ja. Ich werde ihn fragen, ja.
Ja, was ist das? Iwo Jima.
Ja, jetzt kommt eine ganze Reihe eigentlich von Kriegsfilmen, die man...
Kriegsfilme, ne? Ja, genau.
Manche sind gut, vielleicht manche nicht. Da kann ich dir wenig zu sagen, weil ich kann Iwo Jima, das Todeskommando, habe ich nicht gesehen.
Ja.
Stukas über London habe ich auch nicht gesehen.
Ja.
Dann gibt es hier als nächstes, um da einfach mal so durchzuschleiden, U-Boote westwärts, was ja wohl ein Propagandafilm war. Dann haben wir Königstiger vor El Alamein oder El Alamein, weiß ich, wie es heißt.
Ja, ja.
Auch da gilt, ich habe keinen Plan, ich kenne den nicht. Ich habe zwar ein paar Kriegsfilme so bei mir drinstehen in meiner Sammlung, ich gucke gerade so nach hinten, aber das sind eher so die Klassiker wie das dreckige Dutzend. Ja. Agenten sterben einsam, Adler ist gelandet und solche Sachen. Das sind so.
Ja, und dann kommt als nächstes auch dieser Stukas-Film aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Genau.
Heute noch ein sogenannter Vorbehaltsfilm.
Genau.
Und Kommando Sinai kenne ich auch überhaupt nicht, sag mir gar nichts. Ne?
Ja, alles so diese Kriegsdinger. Ja. Ich habe so meine Probleme mit Kriegsfilmen, gerade mit deutschen Kriegsfilmen tatsächlich auch so wie jetzt hier wie Stukas, wo dann wirklich auch wirklich Propaganda gemacht ist. Also fallen mir auch immer viele Sachen negativ auf, weil bei Stukas zum Beispiel ist tatsächlich auch, sind Beppo Brehm und Georg Thomalla dabei, die man später als große Komödianten kannte, die ich viel verehrt habe und großer Fan bin, / war, weil bei solchen Sachen denke ich immer, muss man da mitspielen? Dann denke ich mir, wahrscheinlich mussten sie da mitspielen, wer weiß. Also ich kann...
Ja, das war auch meine Bemerkung zu Johannes Heesters.
Ja, ich weiß, schon klar.
Naja. Was gibt's denn hier noch? Die toten Augen des Dr. Dracula. Was ist das denn?
Also wir haben eine Seite zumindest von mir her übersprungen, möchte ich nur ganz kurz anmerken.
Ach so, ist das so, ja?
Schreckenskabinett des Dr. Fibes wäre da vorher.
Oh ja, der ist mir völlig durchgegangen. Ja, genau.
Kann ich dir nicht viel zu sagen, habe ich nicht gesehen. Also habe ich also bestimmt
dann hätten
vor
wir ja
100
auch
Jahren
können.
Ja, denn nur der Vollständigkeit halber. Ich habe ihn vor 100 Jahren bestimmt mal im Fernsehen oder irgendwie so gesehen, weil ich fand immer die Vincent Price Filme, wenn man ein junger Kerl ist, weiß ich nicht, 12, 13, dann sind diese Filme gruselig. Ich sag mal, ab 18, wenn man so in dem Alter ist, sind sie nur noch doof. Aber gut, das lasse ich mal so stehen. Also, die toten Augen des Dr. Dracula ist ein Film, in dem weder ein Doktor noch Dracula vorkommt.
Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht.
Das ist eine reine, also ich sage jetzt mal, Marketinggeschichte wahrscheinlich gewesen.
Ja.
Ein durchaus guter Film. Also der hat durchaus seine gruseligen Momente. Das ist halt auch so ein italienischer, so geht's in, Giallo will ich nicht sagen, das ist so dieses Genre, aber auch kein Slasher. Also er ist gruselig in gewisser Weise. Also schlecht ist er nicht. Ich kann ihn empfehlen. Es ist ein Zweiteiler. Mhm. Durchaus nicht schlecht. Darunter haben wir die 7 Pranken des Satans. Der in der einteiligen Fassung, die wir hier haben, durchaus funktioniert. Den habe ich mir nämlich mal tatsächlich als Blu-ray zugelegt, weil ich den ganzen Film mal sehen wollte und habe mir dann gedacht, der Einteiler reicht. Aber gut, ist Geschmackssache. Daneben in der Mitte quasi haben wir den Hexentöter von Blackmore. Also einer dieser typischen Hexenfilme, die es zur damaligen Zeit gab.
Ja.
Und die wirklich durchaus brutal sind. Ich kenne die Super 8-Fassung nicht, muss ich dazu sagen. Ich kenne den Originalfilm und der ist durchaus brutal. Ich frage mich immer wieder, was Christopher Lee da eigentlich drin verloren hat, weil das war eigentlich ist der Film unter seinem Niveau. Keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen.
Ist das denn vielleicht so eine Hammer-Produktion? Weil
nein,
mit denen da
das ist eine deutsche Produktion, soweit ich weiß.
Okay.
Eben kein Hammer. Und das ist, da hätte ich es ja noch verstanden, wo ich sage, okay, er war ans Filmstudio gebunden, aber naja, es geht so. Okay. Dann haben wir daneben noch Dracula im Schloss des Schreckens. Und auch hier gilt, es ist ein Schloss, aber es gibt keinen Dracula. Angeblich ist das so eine Art Edgar Allan Poe-Verfilmung. Er hat mit Edgar Allan Poe überhaupt nichts zu tun. Klaus Kinski spielt hier die Hauptrolle und er ist, ja, Kinski ist Kinski. Mehr ist ja. es nicht. Und der Film ist stinklangweilig, also aus ja, meiner
okay.
Sicht.
Mhm.
So. Und die Folterkammer des Dr. Fu Manchu, den wir da unten noch haben, passe, kenne ich nicht.
Ja, kenne ich auch nicht.
Aber auch
schön,
Christopher Lee in der Hauptrolle, so viel weiß.
Ja.
Wang Jung,
ja.
Stahlharte Hongkong-Killer. Ganz kurz nur, ohne das jetzt groß zu übertreiben, ist ein sehr schöner Dreiteiler, wenn man so ein bisschen auf diese chinesischen Thriller, das ist jetzt hier, die, ne, steht ja China-Thriller,
ja.
einer der besseren, finde ich. Also durchaus gut. Ich habe ihn sogar in tollen Farben. Er macht Spaß als Dreiteiler. So, mehr kann
okay,
ich nicht sagen.
Okay, kenne ich jetzt auch überhaupt nicht, aber ich werde bei unserem nächsten Besuch in unserem China-Restaurant unseres Vertrauens werde ich einmal die Nummer 6452 bestellen.
Ja.
Wang Jung.
Genau.
Ja, genau.
Guck mal, was du kriegst.
Ja, nee, also ich weiß nicht, was hier, das kann ich schon gar nicht mehr lesen da auf der nächsten Seite. Was ist das?
Da
das
steht
erste da.
Der unbezwingbare Super-Chan. Ein, ich weiß nicht, warum der so hochgehandelt wird mitunter auf eBay
ja.
und so. Ich glaube, der war in Deutschland auch zwischenzeitlich mal verboten.
Okay.
Das ist ein dermaßener Quatsch. Sorry, aber das,
ja.
das ist ein wirklich, wie ich finde, schlechter China-Thriller,
ja.
weil, der ist so, das geht schon in die Richtung Fantasy, weil die Kämpfer fliegen durch die Luft.
Ja,
ja also sie springen nicht hoch und landen unten, sie springen hoch und fliegen gen Sonnenuntergang. Also das sind solche Sachen, das gefällt mir nicht. Er ist blutig, aber er ist, ich finde ihn überbewertet, definitiv.
Ja.
Warum er, wie gesagt, ich kann nicht dazu sagen, warum er öfters mal sehr hoch gehandelt wird.
Ja, okay.
Don't know.
Also sagt mir alles nichts, auch nicht Ling Fung.
Ling Fung, das glorreiche Schwert, ja, steht glaube ich auch ja. bei mir in der Sammlung, ist
okay.
aber ja, eher durchschnittlich. Und Wang Yu, jeder Schlag ist tödlich. Ich glaube, ich muss gerade überlesen, der Karate-Killer, Chinese Boxer. Ja, doch, dann habe ich den. Ja, ja, ist okay. Mehr kann ja. ich nicht sagen.
Also bisher würde ich sagen, ein Katalog, der mich so ja am wenigsten anspricht von allen Katalogen, die wir bisher besprochen haben.
War nicht deine
aber,
Zeit, ne? So die 75er,
ja, genau.
76.
Ja, und jetzt kommen diese ganzen Schmuddelsex-Filme
ja.
da, ne? Und ich meine, da sind da auch noch ein paar Seiten. Vielleicht sollten wir da jetzt wirklich mal ein bisschen Gas geben, weil
sonst
artet der Podcast aus.
Müssen wir tatsächlich auch, weil ich habe eben schon mal so ein bisschen vorgescrollt und da ist kein einziger bei, den ich habe oder kenne.
Ja.
Ich muss mich da leider outen als jemand,
ja.
der es, also ich habe jetzt theoretisch, ich habe überhaupt nichts gegen Erotikfilme oder so, aber ich kenne
ja.
keinen davon.
Also zu Bohr weiter, Kumpel, kann ich was sagen.
Hm?
Ich kenne den auch nicht. Also ich kannte den auch nicht. Aber da war mal ein Freund von mir, der hat auf dem Trödelmarkt so einen ganz einfachen Super-8-Projektor gekauft,
ja.
weil er dachte, er könnte ja auch mal mit dem Hobby anfangen. Das Ding musste ich erstmal instand setzen, bevor der überhaupt lief. Und da waren dann hier diese Bohr weiter, Kumpel, Filme dabei. Und er hatte sich das so vorgestellt, ein lustiger Herrenabend mit viel Bier und wir gucken diesen Film.
Okay.
Ne? Und dann haben wir irgendwie die erste Rolle reingelegt und jetzt sagt man ja, boah, weiter Kumpel, das klingt ja irgendwie nach Bergbau, ne? sozusagen.
Ja.
Warte mal, ich guck mal gerade, Glück auf der Steiger kommt, hieß ein Teil aus diesem Film.
Okay.
Der war dann auch dabei. Und naja gut, also da denkt man ja, das ist irgendwie vielleicht so ein Ruhrpott-Sexfilm. Sollte es wohl auch sein, weil es spielte irgendwie auch im Ruhrpott, aber die Synchro oder so, also das war so geil, das war so eine Situation. Ja, ist da so ein Typ irgendwie, der schleppt dann so eine Frau ab und fährt mit ihr ins Grüne. sagt dann auf Kölsch, oh, ich weiß ein Plätzchen, wo man richtig schön poppen kann. So. Und das war irgendwie so gaga. Also, wenn ihr den Film irgendwie mal auf der Börse oder auf dem Trödelmarkt für kleines Geld bekommt, das ist wirklich was für ein Herrenabend. Also, aber, ne, also in Anführungsstrichen, weil es ist so lustig. Und ich glaube, mit ein paar Bier-Intos macht der noch viel mehr Spaß. Gut.
Okay.
Trash. Halt,
gab's, ne? Gab's da nicht, hat die Marketing nicht Lass Jucken-Kumpel gehabt? Ist das die gleiche Serie oder weißt du da was drüber?
Tja, das ist eine gute Frage. Ah, da bin ich jetzt auch total, aber ich weiß, dass es den bei Marketing gab. Lass Jucken, Kumpel. Mhm. Aber wenn der jetzt heißt, boah, weiter Kumpel, war es vielleicht irgendwie, was weiß ich, der zweite Teil davon oder was? Keine Ahnung.
Fiel mir jetzt nur so ins Auge. Darf ich, muss ganz kurz jetzt, obwohl ich das jetzt auch nicht kenne ihn nicht, aber der Film Eine Armee nackter Gretchen. Hitlers letztes Aufgebot. Was bitte
ist das? Ja, habe ich mich immer gefragt, was das ist, ja. Der taucht ja hin und wieder mal auf und dann habe ich immer gedacht, was soll denn das überhaupt sein? Ne?
Ja.
Aber das kann ja nur Trash sein, denn von diesem Film hat man nie mehr irgendwas gehört.
Ne? Ich versuche hier gerade den Klappentext zu lesen und auch damit kann ich nicht viel anfangen. Das ist ja vielleicht, das klingt ja so richtig nach Blödsinn.
Okay. Ja, und da sind ja auch überhaupt gar keine Schauspieler aufgeführt, ne?
Wahrscheinlich aus gutem Grund.
Ja.
Kann ich nichts zu sagen. Nee, okay, alles gut. Dann haben wir den einen Teil zum Schulmädchenreport hatten wir.
Ja, das ist auch so, kann ich auch eigentlich, also von meiner Seite aus können wir den gerne überspringen.
Ja, vor allem hier steht dann extra Mitwirkende, viele nicht genannte Jugendliche und Erziehungsberechtigte. Okay, alles klar.
Der Humor der 70er Jahre.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Die Wirtin von der Lahn kenne ich nur ein Lied, ein Volkslied, was irgendwie so, was, aber den Film habe ich, das sagt mir gar nichts, weiß ich nicht. Irgendwie.
Ich glaube, da habe ich irgendwo einen Teil von rumfliegen, irgendwo in meiner Rumpelschublade. Ja. Also ich habe so eine Schublade, da so Sachen drin liegen, die mich überhaupt nicht interessieren, die irgendwann mal irgendwo dabei waren. Und ich glaube, da ist ein Teil von der Wirtin von der Lahn dabei.
Ah, okay.
Müsste ich vielleicht mal reingucken, dann kann ich dir da mehr zu sagen.
Ja, so würde ich mich freuen, wenn du mir was darüber erzählst. Oder? Dann hier die Stewardessen, Hausfrauenreport, das ist alles so, oh, nee. Also überhaupt nicht mein Fall. Aber ich sehe hier was. Wie heißt das?
Marquist.
Mhm. Marquist bekämpft die Unterwelt.
Ja.
Das ist eine geile Zeichnung da, mit dieser Gorilla da irgendwie.
Das stimmt.
Gott, die Maulwurfsmenschen steht da in der Unterwelt.
Ja.
Ah ja, okay.
Er ist ein bisschen überzogen. Also ich habe ihn, als ist ein Zweiteiler. Ja. Er ist in Ordnung. Man kann ihn sich mal angucken.
Okay.
Aber gut.
Dann musst du mich mal zum Herrenabend einladen und dann schauen wir uns all diese Filme mal an.
Ich kann dir sogar, oder muss ich jetzt zugeben, ich kann dir sogar zwei Däninnen in Lederhosen anbieten. Der steht nämlich auch bei mir.
Liebe Güte.
Mit Peter Steiner unter anderem.
Oh, und das in meinem Alter. Also Lödi. Ja, die unbesiegbaren drei, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Monumentalfilm.
Ja, auch so ein italienischer Monumentalfilm. Den habe ich nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Also Marquise, kann ich dir was zu erzählen, theoretisch, weil den habe ich.
Ja.
Gibt nicht so viel darüber zu erzählen. Marquise ist ein bärenstarker Mann, ist so ein bisschen so Herkules-Verschnitt und kämpft halt gegen die Maulwurfsmenschen tatsächlich. Ja. Und die unbesiegbaren drei, keine Ahnung.
Ja, ich nicht. Monumentalfilm in 2x120 Meter macht wahrscheinlich auch nicht viel her.
Nö.
Ne? Oh, wir sind ja fast am Ende hier. Was steht denn da noch? Was ist denn das da?
Viel kommt nicht mehr. Eine Preisliste kommt noch.
Ja, aber Ufer ATB bietet Ihnen Unterwasserszenen, die von Top-Kameraleuten speziell für ihren Urlaubsfilm gedreht worden sind. In einer Qualität, die höchsten Ansprüchen genügt. Fassung 1? Was? Orange, Anemonenfisch, Kuhfisch. Okay, das waren so Einschnittfilme, ne?
Wenn man dann einschneiden, ja.
Okay, guck mal, aber es ist ja irgendwie totaler Fake dann. Also wenn du dann da irgendwo in Urlaub warst und filmst das Meer und den Strand und schneidest diese Dinger ein, dann haben ja die Leute gedacht, du hättest das da unter Wasser irgendwie, naja gut, wie auch immer.
Also ich sag mal so, wenn du als normaler Hobbyfilmer verwackelte Urlaubsaufnahmen vom Strand gemacht hast und Profiaufnahmen von irgendwelchen Fischen eingeschnitten hast, hat dir kein Mensch geglaubt, dass
du das irgendwie alles hast. Nicht, ne? Ja. Also ob die sich gut verkauft haben, das würde mich ja mal interessieren. Ja, naja.
Die waren auch nicht sonderlich lang. Sehe ich das hier richtig? Steht da irgendwas von 8 Metern?
8 Meter? Ja, gut. Ich meine, wenn du Fische filmst, wie lange willst du draufhalten, ne? Also.
Also ich habe mal, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe mal einen Elmo-Projektor gekauft bei einem sehr netten älteren Herrn. Der hatte damit seine alten Urlaubsfilme tatsächlich also dann digitalisiert und überspielt und hat mir seine Super 8 Filme zur Verfügung gestellt. Und das waren tatsächlich 4x180 Meter mit Unterwasseraufnahmen. Und zwar richtig gut gemacht. Also man hat teilweise auch ein bisschen was von draußen, die waren auf dem Segelboot unterwegs und so weiter. Also du siehst wirklich Korallen, du siehst Fische, alle möglichen Sachen. Es waren Kaimane zu sehen, es sind Haie zu sehen und wirklich toll gefilmt. Also da hatte einer Ahnung was er tut.
Ein Hobby-Profi-Filmer sozusagen.
Ja, die habe ich mir tatsächlich, die Filme stehen hier auch noch und die gucke ich immer mal wieder, weil die sind wirklich
sehr
gut.
Sehr schön.
Ja.
Hat er die auch vertont?
Nein, hat er nicht. Ich
überlege,
ob ich das vielleicht mal machen lasse. Mal selber kann ich das ja nicht. Vielleicht aber mal gucken. Da muss ich mir aber vorher noch eine gute Musik und so zu aussuchen, die dann dazu auch passt.
Ja, hier steht noch, unsere Filme sind ihren Preis wert.
Ja.
Unverbindliche Preisempfehlungen. Also 80 Meter kosteten 99, 180 Meter 220 D-Mark.
Mhm. Wenn es Farbfilme waren.
Ja, also hätte dann der Trollerfilm Deutschland, der hätte dann also 220 D-Mark gekostet.
Ja.
Das erklärt wahrscheinlich, warum der relativ selten angeboten wird, weil so viele Leute haben bestimmt nicht 220 D-Mark ausgegeben, um diesen Film zu besitzen, könnte ich mir vorstellen.
Weiß ich nicht. Ich meine, es haben Leute viel mehr Geld, 300 D-Mark für 240 Meter Titi-Gucken ausgegeben. Also so ist halt. Von daher, warum sollten sie nicht auch den Deutschlandfilm? Es ist halt immer die Frage, wie weit bekannt war dieser Film über Deutschland überhaupt, dass man sagen hätte können, da ist ein Interesse da, weil Filme, die man nicht kennt, die kauft man nicht. Ist ja so.
Ja, genau. Ne? Und wenn er auftaucht, ist er meistens hochpreisig, wenn er in guter Qualität ist. Ja. Naja. Ja. Also, haben wir diesen Katalog auch mal abgekaspert. Du hast definitiv mehr gesprochen als ich dieses Mal.
Wurde ja auch mal Zeit.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das finde ich jetzt auch mal ganz angenehm irgendwie. Ja, ich bin erstaunt. Also, du konntest doch zu vielen Filmen etwas sagen. Und ich habe ein bisschen was dazugelernt. Ja, danke an dieser Stelle.
Oh, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich ja immer, wenn ich anderen Menschen helfen kann.
Ja. Ja, okay, also war nett. Also wie war das jetzt irgendwie? Letztens war ich bei meiner Schwester und sie hatte ein neues Rezept ausprobiert und ihr Freund sagte dann, war lecker, brauchst du aber nicht wieder kochen. Also, ne, Kataloge war nett, aber muss ich nicht nochmal reingucken.
In den, ja, okay. Wir finden wieder andere Kataloge, wo du auch Spaß dran hast.
Bin ich sicher. Ja, ich danke dir, Lödi.
Ich danke dir fürs Zuhören, für weil diesmal Podcast war ich ja der Redner.
Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wunderschön. Ich mich auch. Und damit, du musst deine Standardabsage noch machen.
Ja, stimmt. Natürlich sage ich jetzt an alle da draußen Bye-bye, wie immer.
Na also, so geht es. Und ich schließe mich dem an und sage viel Spaß in eurem Flimmerkino. Guckt auch mal auf unsere Seite www.flimmerkino.tv. Da gibt es mehr Infos und so weiter. Weil alles andere kennt ihr ja schon. Wem erzähle ich das? Macht's gut. Wir hören uns in einer Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wer hat das nochmal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal.
Ja, bin ich auch überfragt. Ja,
irgendwer hat's gesagt. Alles klar. Wir beide sind raus. Thorsten und Lödi sagen tschüss, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmerkino.tv.